Schaff das weg hier. Mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Kaum eine andere Situation, liebe Schwestern und Brüder, hat Jesus so sehr in Harnisch gebracht, wie das überbordende Marktgeschehen um den Tempel in Jerusalem herum, ja sogar bis hinein in den heiligen Bezirk. Ein großes Gemälde aus dem 19. Jahrhundert erinnert mich in unserem Bischofshaus jeden Tag an diese Szene, die sehr dramatisch dargestellt ist. Tempelreinigung wird sie oft genannt. Darum geht es nämlich auch in unserer Fastenzeit. Allerdings nicht allein um sichtbare Tempel, etwa an Wallfahrtsorten oder wo sonst der Handel um die Heiligtümer blüht, bis hin zu den Tausenden von Kerzenopfern in unserem Dom. Nein, gemeint ist auch der Tempel unseres Leibes, unseres Lebens, unserer Existenz und eben auch der Tempel aus lebendigen Steinen der Kirche selbst. Er meinte aber den Tempel seines Leibes, der in 3 Tagen wieder von ihm aufgebaut werden kann durch die Auferstehung. Und dieser Satz macht deutlich, dass es dem prophetisch zornigen Jesus ums Ganze geht, um die sichtbaren und unsichtbaren Tempel, die Menschen bauen, aber auch um die, die Menschen als Einzelne sind oder gemeinsam bilden. Zu nichts anderem sollen diese Tempel ja dienen, als Gott, dem immer Größeren, zu verherrlichen und ihm, dem Schöpfer, zu dienen. Die Menschen sollen eben nicht selbst Gott spielen und sich keine Tempel der eigenen Herrlichkeit und Selbstverherrlichung bauen. Die Ökonomie, das heißt Wandel und Handel, Märkte, Geschäfte, das alles gehört zur Menschheitsfamilie notwendig dazu. Aber Ökonomie darf nie unser Denken und Fühlen, unsere Haltungen und unsere Kultur so durchdringen und übermächtigen, dass alles von den Gesetzen des Marktes bestimmt wird. Papst Franziskus wird nicht müde, das immer wieder prophetisch herauszustellen und gerade dem reinen kapitalistischen Ökonomismus ins Gewissen zu reden, bis hin zu dem gewagten Wort: Diese Wirtschaft tötet. Aber heute am 3. Fastensonntag geht es weniger um die große Weltpolitik in der Ökonomie und Ökologie, also die Sorge um die Schöpfung, in der also in unserer Weltpolitik Ökonomie und Ökologie auseinanderfallen. Es geht vornehmlich um die Tempelreinigung im Leben der Kirche und erst recht in unserem persönlichen Leben. Unmittelbar nach dem ersten großen Zeichen Jesu, das seine göttliche Vollmacht bezeugen soll, das war auf der Hochzeit zu Kana, als Jesus deutlich macht, mit welch großzügiger, verschwenderischer Liebe Gott seinen Menschen beschenkt und ihr fades Wasser, ihre Not und ihre Suche in Fülle und Überfluss verwandelt. Unmittelbar nach diesem Kana-Ereignis erleben wir Jesus in dieser zornigen Haltung, dass er gar eine Geißel aus Stricken macht und alle Händler hinausjagt. Dabei wollten die vielleicht doch nur ihren ärmlichen Lebensunterhalt bestreiten. Nein, für Jesus sind pures ökonomistisches Denken und das wirkliche Vertrauen auf Gott nicht vereinbar. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, sagt er an anderer Stelle. Mammon steht für alles, wo Markt, Geld und Handel zum Götzen wird, wo nicht mehr das Geld und der Markt dem Menschen dienen, sondern der Mensch dem Mammon, wo Gott nicht mehr an der ersten Stelle steht, wo er nicht mehr wirklich als Gott verehrt wird. Es geht Jesus sicher nicht zuerst darum, den einfachen Taubenhändlern und Geldwechslern das Handwerk zu legen. Es geht ihm um die Haltung, die dahinter steht, eine Haltung, die meint, wenn ich Gott etwas gebe, ihm etwas opfere, kann ich ihn gnädig stimmen. Ja, kann ich mir vielleicht sogar ein Stück des Himmels erkaufen. Und mit dieser alten Regel der Menschheit, mit ihren Göttern in Handel zu treten, wollten schon die Propheten des Alten Testamentes aufräumen. Sie haben den Tempelbetrieb scharf kritisiert, wie etwa der Prophet Jeremia, der viel dafür gelitten hat. Aber nun ist Gott selbst in Jesus Christus da. Er selbst, Jesus, ist der lebendige Tempel. Die Beziehung zu ihm, das Handeln wie er, sein Lebensstil, das hinter ihm her sein und nicht hinter allem Möglichen, das ist der neue Tempeldienst, die neue Verherrlichung Gottes, der neue Kult. Bringt euch selbst, ruft Paulus später, bringt euch als lebendige Menschen mit euren Gaben ein, die Gott euch so reichlich geschenkt hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Oder noch später der Kirchenvater Irenäus von Lyon, der sagt, die höchste Verherrlichung Gottes ist der lebendige Mensch selbst. Es sind nicht seine Sachen und Opfer. Und jetzt wird deutlich, was Tempelreinigung bedeutet. Nicht neue Fastenopfer zu bringen. Die kleinen und größeren Enthaltsamkeiten und Einsparungen mögen hilfreich sein, um sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber es bedeutet doch vielmehr, sich wieder neu in Gott festzumachen. Fasten hat mit dem Wort Fasten sich festmachen zu tun und ihn an die erste Stelle zu setzen und alles andere, die Dinge, die Sachen, die Beziehungen, die Gemeinschaft, die Freude und das Leiden, ja sogar Sünde und Gutsein vor ihm zu relativieren und klar zu haben, aber Gott bist du nicht. Denn Gott bleibt der immer Größere, der keine Tempel fordert und der niemals durch einen Menschen ersetzt werden darf und kann. Und deshalb lesen wir ja heute in der ersten Lesung aus dem Buch Exodus die 10 Gebote, die leider nur noch wenige auswendig kennen, das heißt mit dem Herzen gelernt haben. Learning by heart heißt das im Englischen. Es sind die Gebote, die das Wichtigste in unserem Glauben zusammenfassen in der jüdisch-christlichen Tradition, dass wir nämlich befreit sind von der Herrschaft der Dinge, von der Herrschaft der Menschen über Menschen, von dem Ägypten der Unfreiheiten. Befreit dadurch, dass Gott sich als größer, als anders, als manchmal fremder und anspruchsvoller, aber in allem machtvoll liebender Gott erwiesen hat. Und deshalb stehen ja die ersten 3 Gebote auf der ersten Tafel und sie sind sehr breit ausgeführt, wie wir eben gehört haben. Wir reduzieren oft die 10 Gebote auf grundsätzliche Leitsätze für ein gelingendes menschliches Zusammenleben durch die Gebote der zweiten Tafel. Aber zuerst sind sie nicht eine solche Satzung, sondern eine folgenreiche Botschaft: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus befreit hat. Deshalb kannst du keine anderen Götter neben mir haben. Deshalb keine Bilder, die mich fassen können. Deshalb kein Missbrauch des Namens. Was ist im Namen Gottes alles schon an Schrecklichem geschehen? Und deshalb der Sabbat, die Unterbrechung, die Zeit für Gott und seine Schöpfung, die in unserem Sonntag zum Tag der Auferstehung, zum Tag der neuen Schöpfung wird, schon 1700 Jahre im öffentlichen Leben. Das ist der Maßstab aller Tempelreinigung in der Kirche und in unserem persönlichen Leben. Nämlich vom lebendigen Gott her unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Wahrheit, unser Eigentum, unser Haben und Tun, unsere Haltungen prägen zu lassen, sie vor ihm zu verantworten und in der Begegnung mit Jesus, dem lebendigen Sohn Gottes, seinen Lebensstil anzunehmen gegenüber den Menschen und allen Geschöpfen. Denn die Menschen sind Ebenbilder dieses Gottes und alle Geschöpfe verweisen auf ihn. Das ist im Großen der Maßstab, um Ökonomie, nämlich Wirtschaft, Ökologie, Schöpfung und Ökumene, die Menschheitsfamilie, in rechtes Verhältnis zu bringen. Alle Worte enthalten das Wort Oikos, das griechische Wort für Haus. Nur so kann der Haushalt unseres Gottes, wenn ich das so sagen darf, gelingen. Und das geschieht durch die Haltungen der einzelnen Menschen. Besonders gefordert sind da die Christen und auch die Kirche, aber letztlich alle Gemeinschaften der Religionen. Nämlich im Widerstand gegen den Tod für das Leben einzutreten. Im Widerstand dagegen, den Menschen zum Objekt zu machen, besonders auch nicht zum Objekt sexueller Gewalt, für tiefe, liebende Beziehung. Im Widerstand gegen alle Unwahrheit und alles Unrecht, alle Doppeldeutigkeit und Intransparenz für eine Echtheit und Wahrheit des Lebens. Und im Widerstand gegen ungerechte Verteilung der Güter für die Achtung des Eigentums des anderen materiell und geistig und für einen Frieden in Gerechtigkeit. Tempelreinigung also im Großen wie im Kleinen. Die 10 Gebote waren immer gut für eine aufrichtige Gewissenserforschung. Und wir dürfen sie ruhig einmal wieder hervornehmen in der Fastenzeit, auch mit Hilfe unseres Gotteslobes. Unter der Nummer 601 ist ein solcher Gewissensspiegel an den 10 Geboten in heutiger Form gut dargestellt. Und so ihn die 10 Gebote für eine persönliche Tempelreinigung anzuwenden. Vielleicht sogar zur höchsten Form die solcher Tempelreinigung im Sakrament der Versöhnung in einem Beichtgespräch. Liebe Schwestern und Brüder, die Fastenzeit kommt bald zur Mitte. Die kommenden Wochen mögen uns neu herausfordern, Gott selbst durch unser lebendiges Glauben, Hoffen und Lieben zu verherrlichen und ihn in Christus und in der Kraft seines Geistes neu zu suchen und zu finden, selbst in dieser besonderen Zeit. Amen.